Einen wunderschönen guten Nachmittag euch allen. Ich bin begeistert, dass so viele ein Seminar über den Heiligen Geist besuchen wollen und grüße euch alle ganz herzlich und freue mich über euer Interesse. Ich muss ja das schon ein bisschen vorwarnen. Ich wurde ja vorgestellt, dass ich da Rektor einer Hochschule bin. Wir sind manchmal ja ein wenig verkopft so an der Hochschule und ihr müsst mir dann helfen, wenn es zu theoretisch wird. Also wir wollen heute Nachmittag über den Heiligen Geist reden. Ich möchte das aus der Bibel heraus tun, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen für ein Bibelstudium. Ist ja 14.30 Uhr so, wer aus dem Pietismus kommt, der weiß das, da ist die Stund und da ist man dann hart gesotten und er hat richtig dann auch Bock auf Bibel zu so einer Uhrzeit. Was ich machen möchte, ich möchte euch aus dem Alten und Neuen Testament ein paar Striche zeichnen über das, was die Bibel uns über den Heiligen Geist sagt. Manchmal ist unser Blick ja etwas verengt. Da fragen wir etwas individualistisch, habe ich den Heiligen Geist? Und wenn ja, wie spüre ich ihn? Und wenn nein, wie kriege ich ihn? Ich möchte ein bisschen zurücktreten heute Nachmittag mit uns, damit wir ein möglichst großes Bild bekommen über den Heiligen Geist. Ein möglichst großes Panorama bekommen über das, wer der Heilige Geist ist, was Gott mit dem Heiligen Geist tun möchte, was sein Ziel ist, was der ganz große Horizont ist. Und deshalb Horizontweitung, das ist das Ziel an diesem Nachmittag. Ich habe hier zwei Seminare. Morgen geht es dann um ein bisschen spezifischeres Thema, das auch mit dem heutigen zusammenhängt. Morgen stellen wir die Frage, wie charismatisch muss eigentlich der Glaube sein? Über Glaubens- und Lebensbilder der Gegenwart. Da geht es dann um diese Frage, ist mein Christsein charismatisch genug? Und wenn nein, wie kriege ich es charismatisch hin? Und wenn ja, warum ist es in Ordnung? Und das geht es dann morgen. Heute ganz allgemein die Frage nach dem Heiligen Geist. Und ich will es jetzt so machen, in den nächsten 40 Minuten etwa, dass wir das wie bei so Gebrauchsanleitungen machen, frequently asked questions, die Quax. Ich habe so ein paar Fragen, die hoffentlich, vielleicht, möglicherweise auch eure Fragen sind und denen möchte ich nachgehen. Die erste Frage, also vielleicht die erste Frage, warum röchelt er so eigentlich? Meine Stimme ist seit gestern etwas angeraut. Ich habe mit dem VfB mitgefiebert und bin vom... Ja, da gibt es die Buhrufe aus der badischen Fraktion, es tut mir echt leid, aber wir mussten hier ringen und ich habe bis nach Paderborn gebrüllt, von daher heute etwas angeraute Stimme. Die erste Frage, der ich nachgehen möchte, seit wann gibt es eigentlich den Heiligen Geist? Seit wann gibt es den Heiligen Geist? Und die Antwort ist eigentlich sehr einfach, sehr kurz, sehr knapp, nämlich von Anfang an. Die ersten zwei Verse der Bibel, die sind recht bekannt, aber man liest sie selten im Blick auf den Heiligen Geist. Da heißt es schlicht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und dann interessant, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Wir wissen nicht, was der da machte und wie man sich das vorzustellen hat, aber er war da. Der Heilige Geist ist von Anfang an da. Genauso wie wir von Jesus Christus bekennen, dass er von Ewigkeit her bei Gott war, dass er von Ewigkeit her Gott war, so ist auch der Heilige Geist von Anfang an da. Der Geist ist keine späte Erfindung. Mal gehört, jemand hat gesagt, na, Geist ist eine Erfindung des Neuen Testaments. Ist nicht Quatsch, den gab es schon viel früher. Den gab es schon immer, von Ewigkeit her zu Ewigkeit gehört der Geist zu Gott dazu. Der Geist wirkt bei der Schöpfung mit. Er durchdringt die ganze Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung sehen, dann sehen wir sozusagen in gewisser Hinsicht auch etwas sehr Geistliches. Und dann taucht der Geist Gottes im Alten Testament immer wieder an verschiedenen Punkten auf. Wir kennen das von den Propheten, dass die Propheten im Alten Testament vom Geist Gottes getrieben ihre Botschaft verkündigen, den Königen, was in Stammbuch schreiben oder dem Volk, was in Stammbuch schreiben und ihre Botschaft kommt vom Geist Gottes. Aber nicht nur die Propheten haben im Alten Testament den Geist, sondern interessanterweise auch die Handwerker. Die Handwerker, die die Stiftshütte gemacht haben. Im zweiten Buch Mose, Da erklärt Gott dem Mose, wie die Israeliten ihm, also Gott, eine Stiftshütte bauen sollen und wie sie das können. Und dann heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 31, Vers 3, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten in Gold und Silber und Kupfer, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz und jede Arbeit zu vollbringen. Das war ein Handwerker. Der Bezalel war ein Handwerker. Der hat mit der Hand am Arm seinen Job gemacht. Der war Steinmetz, der war Goldschmied, der war was weiß ich alles noch, so ein Universalhandwerker, so ein richtiger Universalklempner. Und dann heißt es hier, Gott gibt dem den Heiligen Geist, damit er diese Stiftshütte so baut, dass sie Gott gefällt, dass Gott drin wohnen kann und dass sie Gott angemessen ist. Der Geist wirkt im Bauhandwerker der Stiftshütte. Wir denken immer, ja, ich brauche einen Geist, wenn ich eine Andacht mache oder wenn ich eine Predigt mache oder wenn ich ein schwieriges Gespräch führen muss oder wenn ich irgendwie seelsorgerlich so in Action bin. Nein, ich brauche den Heiligen Geist, wenn ich für Gott etwas Schönes machen will. Musiker brauchen den Heiligen Geist, um Gott loben zu können, und sogar dieser Kunsthandwerker braucht den Heiligen Geist, als er diese Stiftshütte baut. Für Kunst, die Gott gefällt, brauche ich den Heiligen Geist. Der große Unterschied zwischen dem Heiligen Geist im Alten Testament und dem Heiligen Geist im Neuen Testament ist der, dass im Alten Testament nur ausgewählte Personen diesen Geist bekommen. Es sind vor allem die Propheten, ich habe es erwähnt, und es sind die Könige, die den Geist bekommen, und eben so ein Bauhandwerker und so der eine oder andere dann auch noch. Die Könige brauchen den Geist Gottes, um weise regieren zu können, um recht richten zu können, um rechte politische Entscheidungen treffen zu können. Deshalb gibt Gott den Königen Israels und Judas den Heiligen Geist. Und er bindet aber die Verpflichtung daran, dass sie gehorsam regieren sollen, dass sie nach Gottes Willen regieren sollen. Wir lesen bei Saul, dem ersten König von Israel, dass er diesen Heiligen Geist bekommt. Dann lesen wir aber bei ihm auch, dass er Gott ungehorsam wird und dass Gott ihm diesen Geist wieder nimmt. Und dann wird dieser Saul buchstäblich entgeistert. Der wird verrückt, der schnallt nicht mehr. Der wird auf einmal sehr aggressiv, vor allem gegenüber seinem Nachfolger David. Und David wird sein Nachfolger, auch er bekommt den Heiligen Geist. Und wir lesen im Alten Testament auch über David, dass er Gott ungehorsam wird. Er begeht Ehebruch mit dieser jungen Dame Batseba und lässt deren Mann, ja, wie nennt man das, so über die Klinge springen im Kriegsgefecht. Er organisiert es, dass der Mann da zu Tode kommt, und begeht Ehebruch mit der Batseba, und Gott stellt ihn. Der Prophet Nathan mit dem Geist Gottes konfrontiert ihn mit der Tat. Und dann, und das ist der entscheidende Unterschied übrigens zwischen Saul und David, während Saul darauf besteht, vor den Menschen geehrt zu werden, demütigt sich David, und er tut das öffentlich. Wir haben im Alten Testament diesen Psalm 51, den hat er öffentlich gebetet. Und in diesem Psalm 51, da bittet David darum, dass Gott den Heiligen Geist nicht von ihm nehmen möge. Weil er genau gesehen hat, bei seinem Vorgänger, dem König Saul, da hat Gott den Geist wieder weggenommen, und Saul ist buchstäblich entgeistert worden. Der war geistlos, der ist verrückt geworden, und David demütigt sich und bittet, dass er diesen göttlichen Geist behalten darf, auch wenn er so gegen Gott gesündigt hat. Also zusammenfassend, während in alttestamentlicher Zeit nur einzelne Menschen diesen Geist bekommen, da sind die, in denen Gottes Geist Wohnung nimmt, so passiert nach Ostern das Wunder, dass Gottes Geist in allen Menschen Wohnung nimmt, die an Jesus Christus glauben. Warum und wieso, da komme ich später nochmal drauf. Die zweite Frage: Wie müssen wir uns denn eigentlich den Heiligen Geist vorstellen? Die ursprüngliche Bedeutung des hebräischen Begriffs Ruach, das ist der hebräische Begriff für Geist, ist Wind, Atem, Hauch, sowas wie bewegte Luft, könnte man sagen. Und im Johannesevangelium gibt es dann einen interessanten Vers, Johannes 3, Vers 8, das ist dieses Gespräch, wo Jesus mit dem Nikodemus spricht. Und da heißt es, der Pneuma, der griechische Begriff, ja, für was ist das ein Begriff? Pneuma kann man übersetzen mit Wind und Pneuma kann man übersetzen mit Geist. Und jetzt könnt ihr es euch aussuchen, wie wir da diesen Satz beginnen. Der Wind weht, wo er will, oder der Geist weht, wo er will. Beides ist richtig und beides gehört auch zusammen, weil Pneuma dieser Ausdruck ist für Geist, der aber auch Wind bedeuten kann. Der Pneuma weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Jesus vergleicht den Geist mit dem Wind und das ist die ursprüngliche Bedeutung sowohl von Ruach wie von Pneuma. Und im Johannesevangelium wird dann erzählt, dass Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern den Geist gibt und er tut das so, dass er sie anhaucht. Dass er sie anhaucht und ihnen über dieses Anhauchen den Heiligen Geist vermittelt, mitteilt. Aus diesem Vergleich mit dem Wind kann man zwei Dinge deutlich machen, kann man zwei Dinge erkennen. Erstens, der Geist selbst ist so unsichtbar wie der Wind. Ich kann den Heiligen Geist nicht sehen, nicht greifen, nicht irgendwie materiell dingfest machen. Aber das Zweite, was spürbar ist, das sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes, dass dieser Geist wirkt, so unsichtbar er ist, so kräftig ist er, so dynamisch ist er, so wirkmächtig ist er. Man kann sein Sausen hören, sagt Jesus. Was wir sehen können, ist das, was er bewegt oder wen er bewegt, aber ihn selbst sehen wir nicht. Was wir sehen können, ist, wie dieser Geist Menschen verändern kann, wie dieser Geist Menschen wachsen lassen kann, wie dieser Geist Menschen zur Umkehr führt. Das können wir sehen, dass da im Leben eines Menschen sich etwas verwandelt, ein Mensch anders lebt, als er vorher gelebt hat. Und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Paulus spricht ganz ähnlich einmal von den Früchten des Heiligen Geistes. Galater 5, Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, da heißt es, die Frucht aber des Geistes, des Heiligen Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Hier wird der Geist mit einer unsichtbaren Pflanze oder einem unsichtbaren Baum verglichen, von dem man aber die Früchte sehen kann. Da kommt was raus. Ich sehe den Geist selbst nicht, aber die Früchte, das, was er wirkt, das, die Früchte, die dieser unsichtbare Baum treibt, die kann man sehen, die kann man wahrnehmen. Ein Mensch bekommt den Heiligen Geist und Dinge brechen in ihm hervor. Eine Kraftwirkung des Geistes kann eine Erfahrung der Liebe Gottes sein, die Freude, die in einem Leben dann auf einmal auftaucht, die Erleuchtung, dass er Dinge erkennt, die er vorher überhaupt nicht gesehen hat, dass er auf einmal ein Auge bekommt für Beziehungen, für die er bisher noch gar kein Auge hatte, dass er befreit wird von Bindungen, dass sich sein Lebensstil verändert, dass er Gaben des Geistes bekommt, Charismen, die ihn verändern und so weiter und so fort. Geist Gottes, so zusammengefasst, ist somit einerseits eine Kraft, durch die Gott wirkt, durch seinen Geist wirkt Gott auf Menschen ein. Er bewegt Menschen zu einer Veränderung ihres Lebens und zu einem bestimmten Handeln. Und andererseits ist der Geist eine Person der Dreieinigkeit Gottes. Paulus schreibt, der Heilige Geist ist der Vertreter Jesu Christi. Durch seinen Geist wohnt Christus in uns. Der Heilige Geist ist eine Kraft und eine Person in einem. Beides gehört zusammen. Ich darf nicht das eine gegen das andere auseinanderspielen. Nun ist eines wichtig. Wir können den Heiligen Geist nicht sehen, aber seine Wirkungen, die können wir wahrnehmen, wenn im Leben eines Menschen die Früchte des Heiligen Geistes sichtbar werden, dann kann man das wahrnehmen. Dann sehen wir etwas vom Wirken des Heiligen Geistes. So, jetzt könnte man ja aber auch umgekehrt überlegen, was ist, wenn einer sagt, ich bin Christ und ich sehe nichts von diesen Wirkungen des Heiligen Geistes? Soll ja vorkommen. Dass man sagt, Der hat so auch so ein frommes Schildchen manchmal an, aber ich sehe nichts von diesen Wirkungen des Heiligen Geistes. Bin ich dann legitimiert, rückzuschließen, der hat ihn gar nicht? Bin ich dann legitimiert zu sagen, also wenn ich bei dir, kann man so eine Checkliste aufmachen, diese Früchte des Geistes, die Liebe, die Freude, die Friede, die Geduld und so weiter, wenn ich das alles nicht sehe, oh, dann hast du diesen Geist nicht. Spannende Frage. Da müssen wir jetzt sagen, vom Neuen Testament her, Vorsicht mit den Pferden, Vorsicht, tranquilo, ganz oft. Wir haben im Neuen Testament eigenartige Gemeinden. Paulus schreibt Briefe an sehr merkwürdige Gemeinden, zum Beispiel an die Gemeinden in Galatien. In Galatien, mit denen hat er einigen Stress gehabt. Paulus lobt am Anfang aller Briefe seine Gemeinden, die lobt er am Anfang nicht, hochinteressant. Und da heißt es aber in Kapitel 6, Vers 1, dass er es ihr anspricht, ihr Geistlichen, ihr Pneumatikoi, ihr Leute, die den Heiligen Geist habt. Da schreibt er denen in Galatien. 3 Kapitel vorher, Kapitel 6, Vers 1, ihr Geistlichen, 3 Kapitel vorher, 3 Vers 1, ihr saudummen Galater, ihr bescheuerten Galater. Ich habe euch Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt und ihr kapiert nichts, ihr versteht nichts, ihr seid doch so doof. Er geht da richtig heftig ran und 3 Kapitel später, aber ihr Geistlichen. Paulus sagt, eure Theologie ist Murks, eure Ethik ist Murks, aber er spricht ihnen nicht ab, dass sie den Heiligen Geist haben. Selbst wenn Dinge nicht sichtbar werden und bei den Galatern, da ist sein Hals richtig dick, als er den Brief schreibt, wird er ihnen nicht absprechen, dass sie den Heiligen Geist haben. Das gleiche Korinth. Korinth war die Chaosgemeinde des Neuen Testaments schlechthin. Ein Sauhaufen par excellence. In 1. Korinther 3 schreit Paulus, Leute, mit euch kann man überhaupt nicht reden, wie mit geistlichen Menschen. Ihr seid überhaupt nicht geistlich, ihr seid fleischlich. Ich muss euch wie mit Babynahrung füttern. Ihr vertragt überhaupt keine feste Speise, ihr seid so unreif in eurem Glauben. Ich muss euch mit Hip-Baby-Nahrung hier theologisch füttern. Und gleichzeitig im selben Kapitel 3 sagt er, Leute, wisst ihr nicht, ihr seid der Tempel Gottes. Ihr Korinther, mit denen ich nicht ordentlich reden kann, mit denen man wie mit Babys geistlich theologisch reden muss, ihr, die ihr überhaupt nicht geistlich seid, sondern fleischlich, ihr seid der Tempel Gottes, weil der Heilige Geist in euch wohnt. Paulus spricht es keiner seiner Gemeinden ab, so chaotisch die auch sein mögen, so verzwirbelt und verschwurbelt die auch daherlabern mögen und so komisch auch deren Lebensstil sein mag, er spricht ihnen nicht ab, wenn sie sich zu Jesus Christus bekennen, dass sie den Heiligen Geist haben. Von daher, auch wir sollten vorsichtig sein, einen Menschen, der uns möglicherweise geistlich, theologisch, ethisch unreif vorkommt, dass wir dem den Heiligen Geist absprechen. Das tut Paulus nicht. Nächste Frage. Wie bekomme ich eigentlich den Heiligen Geist? Kurze, knappe, eindeutige Antwort von Paulus. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus. Die Galater, wie gesagt, deren Theologie und Ethik er sehr ergänzungsbedürftig empfindet, denen stellt er die Frage, Galater 3, Vers 2, das allein will ich von euch erfahren, habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke, dadurch, dass ihr die Tora, das Gesetz des Mose gehalten habt, oder durch die Predigt vom Glauben? Das ist eine rhetorische Frage, klar. Ihr habt den Geist empfangen durch die Predigt vom Glauben. Ein Mensch hört das Evangelium, er kommt zum Glauben und in diesem Vorgang, der schon vom Heiligen Geist gewirkt wird, wir können ohne den Heiligen Geist überhaupt nicht zum Glauben kommen. Der Geist wirkt, dass ein Mensch in einer Predigt sitzt und es irgendwann mal Klick macht und es irgendwann mal zum Durchbruch kommt und er begreift, hier redet Gott mit mir und er möchte was von mir und er möchte, dass ich ihm nachfolge. Und in diesem Prozess, in diesem Geschehen, in diesem Vorgang schenkt Gott einem Menschen dann auch den Geist, der das schon gewirkt hat, dass er überhaupt glauben kann. Und mit diesem Geist verändert dann Gott auch das Herz dieses Menschen. Aus diesem Grund ist auch klar, warum Paulus oft im Zusammenhang mit der Bekehrung vom Glauben redet. Im Rahmen der Bekehrung findet da statt, der Heilige Geist macht in einem Menschen es hell. Es kommt zu einer Erleuchtung. Paulus selber sagt, bei mir war es so wie am Anfang der Schöpfung, irgendwann ging ein riesiges Licht auf und ich habe auf einmal diesen Jesus, den ich vorher als einen von Gott Verfluchten verfolgt habe, seine Gemeinde habe ich verfolgt, den habe ich irgendwann dann gesehen im Lichtglanz Gottes und da ist es hell geworden in meinem Herzen und ich konnte nur noch glauben, es ging nicht mehr anderes und das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Im Zusammenhang der Bekehrung, der Umkehr, schenkt Gott den Geist und deshalb redet Paulus und auch alle anderen Apostel häufig im Zusammenhang mit der Bekehrung vom Heiligen Geist. Und dieser Geist verändert dann etwas. Das waren Menschen, die oft vorher einen sehr merkwürdigen Lebensstil geführt haben. Petrus schreibt mal im ersten Petrusbrief über dieses Vorher und Nachher, da schreibt er, denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Also wurde hart gehobelt. Das befremdet sie jetzt. Also die früheren Kumpels, die sind es sehr befremdet, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Menschen bekommen den Heiligen Geist, ihr Leben verändert sich und die Umwelt, der fällt das auf und sie fangen auf einmal an zu spotten und zu lästern. Der Geist verändert ein Leben. Nächste Frage. Was will denn Gott mit dem Heiligen Geist? So, jetzt müssen wir buchstäblich bei Adam und Eva beginnen. Aber ich will es kurz machen. Die Grundfrage ist, wie kann Gott den Menschen, der sich in der Sünde von Gott getrennt hat, wie kann Gott wieder in eine Gemeinschaft kommen mit diesem Menschen? Oder wie kann er diesen Menschen wieder in eine Gemeinschaft mit sich hineinführen? Wie kommt Gott und Mensch wieder zusammen? Das ist die Ausgangsfrage der Bibel. Das ist die Ausgangsfrage im ersten Buch Mose. Und Gott unternimmt dann einen großen Plan. Er erwählt Abraham. Und er verheißt dem Abraham, aus dir soll ein großes Volk werden, deine Nachkommen sollen zahlreich werden, ich will dich segnen. Und aus Abraham wird Israel. Gott erwählt Israel als sein auserwähltes Volk und er gibt diesem Volk ein Gesetz, ein gutes Gesetz, Gottes Gesetz. Und Gott sagt, haltet dieses Gesetz, damit wir wieder in eine Gemeinschaft kommen, damit ich euer Gott sein kann und ihr mein Volk sein werdet, haltet dieses Gesetz. Dieser Plan geht schief. Israel hält dieses Gesetz nicht. Israel scheitert immer und immer und immer wieder am Halten dieses eigentlich guten Gesetzes, dieser guten Ordnung Gottes. Israel tut's nicht. Und dann gibt's im Alten Testament schon Propheten, die voraussehen, dass Gott noch etwas anderes tun muss. Ich habe hier einen Text aus dem Propheten Jeremia. Jeremia 31, da heißt es in den Versen 31 bis 34, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Da muss was Neues her, da muss es eine neue Ordnung geben, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, nämlich am Sinai, als ich sie damals bei der Hand nahm und aus Ägypten rausführte, ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll jetzt dieser neue Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Und jetzt kommt, ich will mein Gesetz in ihr Herz hineinschreiben, in ihr Herz hineingeben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wir lesen mal bis hierher. Das heißt, Gott, dieses Gesetz des Mose, das euch gegenüberstand, das Mose auf dem Berg Sinai mit steinernen Tafeln bekommen hat, das wird jetzt implantiert in eure Herzen. Das muss jetzt in euer Herz hinein. Das heißt, ich möchte euch verändern, euer Herz verändern, euer Wesen neu machen. Und beim Propheten Hesekiel haben wir auch eine ganz ähnliche Stelle. Da heißt es, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott sagt, es hilft nicht, wenn ich Israel ein Gesetz gebe, tu das, tu das, tu das, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Sie tun es nicht, sie können es nicht tun, weil sie ein steinernes Herz haben. Ich muss den Menschen verändern. Ich muss den Menschen neu schaffen. Und das ist es, was im Neuen Testament geschieht, dass Gott den Menschen neu macht. Dass in dem Moment, wo ein Mensch den Heiligen Geist geschenkt bekommt, weil er zum Glauben an Jesus Christus kommt, er zu einem neuen Menschen wird. Wo das Alte vergeht und Neues entsteht im Menschen. Und jetzt ein Mensch nicht mehr einem Gebot, einem Gesetz gegenübersteht, sondern weil er das in seinem Herzen hat, in der Lage ist zu tun, was Gott möchte. Durch die Gabe des Heiligen Geistes wird dieses Ziel, dass Gott Gemeinschaft mit uns hat, schon in der Gegenwart teilverwirklicht. Das heißt, im Sinne eines Angeldes bekommen wir jetzt schon etwas von der endzeitlichen Herrlichkeit Gottes. Paulus gebraucht auch das Bild einer Erstlingsfrucht. Schon in der Gegenwart wird durch die Gabe des Heiligen Geistes ein kleines Stück von dem verwirklicht, was uns für die Ewigkeit verheißen ist. Man sieht ja, wenn wir ehrlich sind, von unserer ewigen Herrlichkeit noch nicht viel. Man sieht von unserem ewigen Leben noch nicht viel. Wir altern jeden Tag. Meine Frisur ist ein eindeutiger Beleg dafür. Man kann den Heiligen Geist haben und trotzdem eine Glatze bekommen. Der Heilige Geist bewahrt uns nicht vor dem Alterungsprozess. Er bewahrt uns nicht vor dem Sterben. Der Heilige Geist macht uns nicht schlagartig reich. Und überhaupt die ewige Herrlichkeit, die sehen wir noch nicht in dieser Zeit. Aber in der Gabe des Heiligen Geistes, schreibt Paulus, haben wir so etwas wie ein Angeld, eine Vorauskasse. Ein Zeichen, dass Gott einhalten wird, was er versprochen hat. Ein Vorschuss, eine Kaution, ein Pfand. Und der Geber dieses Angeldes, der garantiert, wenn du den Heiligen Geist bekommen hast, dann werde ich dir in der Ewigkeit, wenn Jesus einmal wiederkommt, garantiert den ganzen Rest mit draufgeben. Du erlebst heute vielleicht manche Grenzen in deinem Leben und du fragst dich, Mensch, jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich den Heiligen Geist, es müsste sich doch irgendwie toller anfühlen, dieses Leben. Ich müsste reicher sein, ich müsste schöner sein, ich müsste erfolgreicher sein, ich müsste was weiß ich sein und du bist es nicht. Paulus sagt, im Heiligen Geist gibt Gott dir heute ein Angeld, dass er alles andere, was er seinen Kindern für Zeit und Ewigkeit verheißen hat, ihnen geben wird, wenn sein Tag einmal kommt, wenn sein großer Tag dann eintreffen wird. Was tut der Heilige Geist? Nächste Frage. Wir verstehen das Wirken des Geistes heute in aller Regel sehr individualisiert. Was tut der Heilige Geist in einzelnen, individuellen Menschen? Die Perspektive des Neuen Testaments ist viel breiter. Im Neuen Testament inszeniert der Heilige Geist im Grunde die komplette Heilsgeschichte. Er leitet und er führt die entscheidenden Personen im Neuen Testament. Durch den Heiligen Geist empfängt Maria Jesus. Maria ist ein Werkzeug des Heiligen Geistes. Der Geist erfüllt sie und der Geist erfüllt dann auch Jesus. Er kommt bei der Taufe herab auf Jesus, erfüllt ihn und führt ihn während seiner gesamten Wirksamkeit. Er führt ihn auch in die Wüste zur Begegnung mit dem Satan und gleichzeitig erstützt ihn, er stabilisiert ihn, er ermutigt ihn auf diesem ganzen Weg. Spannend, Paulus schreibt, der Heilige Geist ist auch der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist ist der dieses ganze Geschehen um Jesus Christus herum wie ein Regisseur inszeniert und begleitet und vorantreibt. Der Heilige Geist, der treibt die Mission der ersten Christen voran. Der Heilige Geist nötigt sie, er drängt sie, er motiviert sie, er schiebt sie an, damit sie endlich rausgehen und das tun, was Jesus ihnen gesagt hat und das Evangelium in aller Welt verkündigen. Der Heilige Geist nötigt sie dazu, auch Nichtjuden bedingungslos als Schwestern und Brüder in Christus anzunehmen und sie zu taufen. Der Heilige Geist ist der eigentliche Missionar hinter der Mission der ersten Christen und der Apostel Jesu. Die ganze Kirchen- und Missionsgeschichte geht auf den Heiligen Geist zurück. Und dieses Treffen in Aiglingen, dieses Treffen heute, gestern und morgen hier, das ist eine große Wirkung dieser Geschichte, die vom Heiligen Geist initiiert und getrieben und gefördert wird. Der Heilige Geist macht die Glaubenden zu Kindern Gottes. Es ist der Geist, der die Gemeinde gründet und erfüllt. Der Geist, der euren Jugendkreis gegründet hat und ihn erfüllt. Der Geist, der eure Gemeinde, Gemeinschaft, eure Kirche gegründet hat und erfüllt. Er ist der, der all das tut, was ihr als Gemeinde Jesu erlebt. Der Heilige Geist trägt und bestimmt den Gottesdienst der Gemeinde. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann erfüllt der Heilige Geist unseren Gottesdienst, selbst wenn er noch so mickrig und vielleicht noch so kümmerlich aussehen mag und uns vielleicht gar nicht gefallen mag. Der Heilige Geist hat große Geduld mit seiner Gemeinde weltweit, auch wenn sie noch so träge und schlafmützig daherkommt. Der Heilige Geist ist die Kraft und die Fähigkeit zum Glauben. Ich habe das schon erwähnt, ohne Geist können wir nicht glauben. Er ist der, der uns den Glauben schenkt, der uns den Glauben erhält, der uns den Glauben reif werden lässt, wachsen lässt. Und das ist keine menschliche Leistung. Wenn wir glauben, ist es kein religiöser Kraftakt, ein Wunder der Liebe Gottes ist es durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt in uns die Erkenntnis Jesu Christi. Dass wir erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn wir bekennen, dass Jesus unser Herr ist, dann ist das eine Wirkung des Heiligen Geistes. Es ist der Geist, der den Menschen in die Lage versetzt, die Wirklichkeit Gottes als das wahrzunehmen, was sie ist, nämlich die Wirklichkeit Gottes. Der Heilige Geist ist die Kraft und die Richtschnur des neuen Lebensstils, den Christen führen sollen. Das ganze Leben eines Christen ist eine einzige Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn ein Mensch bekennt, Jesus ist mein Herr, dann ist das Wunder des Heiligen Geistes schon in seiner ganzen Fülle passiert im Leben eines Menschen. Die grundlegenden Wirkungen des Heiligen Geistes, die vollziehen sich da, wo Menschen Jesus Christus kennenlernen, wo geistliche Einsichten reifen, wo Erkenntnis der Sünde passiert, wo Menschen in der biblischen Erkenntnis wachsen, Gewissheit ihres Heils erleben, motiviert werden, etwas zu tun in ihrem Leben und für ihre Umwelt. Und diese Dinge, die müssen sich nicht spektakulär vollziehen. Die können sich auch sehr langsam in einem Prozess vollziehen. Das ist völlig nebensächlich, wie es passiert. Entscheidend ist, dass es passiert. Nächste Frage. Kann man den Heiligen Geist sinnlich und spürbar erfahren? Nächste Frage. Muss man den Heiligen Geist sinnlich und spürbar erfahren? Heißes Eisen. Antwort, absolut ja. Es gibt sinnliche Erfahrungen des Heiligen Geistes. Paulus kann in seinen Briefen sehr selbstverständlich auf sinnliche und spürbare Erfahrungen des Heiligen Geistes Bezug nehmen. Seine Leser wissen, von was er schreibt. Paulus selbst ist im besten Sinne des Wortes ein Charismatiker. Paulus hat den Heiligen Geist in sehr unterschiedlichen Wirkungen erlebt und erfahren und tut das immer wieder in sehr sinnlichen Wirkungen. Er sagt, er kann außer sich sein, er kann in Ekstase sein. Er hat eine Himmelsreise erlebt, wo ihn der Geist in den dritten Himmel geführt hat. Paulus ist der oberste aller Zungenbeter, aller Zungenredner. Paulus ist ein umfassender Charismatiker gewesen. Es ist interessant, Paulus muss auch seinen Lesern niemals erklären, was der Heilige Geist ist. Die wussten schon, die hatten auch entsprechende Erfahrungen gemacht und Paulus kann darauf Bezug nehmen. Das ist das eine. Das andere ist, dass Paulus nie die sinnlichen und spürbaren Geisterfahrungen als eine Art Bedingung betrachtet. Sie sind für ihn keine Bedingung oder kein Kennzeichen für den Glauben, das Heil oder das christliche Leben. Man muss keine sinnlichen, spürbaren Geisterfahrungen haben, um Christ sein zu können. Ich kann auch das alles nicht kennen und trotzdem ein Leben mit Jesus Christus führen. Das Kennzeichen des Christseins ist für Paulus das Bekenntnis zu Jesus Christus. Wenn ein Mensch sagt, Jesus ist mein Herr, dann ist das eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn er das nicht bekennt, dann ist das ein Kennzeichen, dass ein Mensch diesen Geist nicht hat. Nicht ein bestimmter Lebensstil, nicht bestimmte äußere Erfahrungen, sondern ein Mensch sagt, Jesus ist mein Herr, er kann dieses Bekenntnis nur durch den Heiligen Geist sprechen. Und wenn er es nicht spricht, dann ist das für Paulus das Zeichen, dass er diesen Geist nicht hat. Für Paulus ist wichtig, dass sich unser Leben bis zur Wiederkunft Jesu Christi zunächst mal in einer Art Verborgenheit abspielt. Unser Leben, Kolosser 3, Vers 3, ist verborgen mit Christus in Gott. Man sieht es uns nicht an. Man sieht es uns an unserer Nasenspitze oder an unserer Haarfarbe nicht an, ob Jesus unser Herr ist und ob der Heilige Geist in uns wohnt. Euer Leben spielt sich in der großen Verborgenheit ab und wenn ihr morgen wieder heimfahrt, werden eure Eltern vielleicht nicht so rasend viel sehen an äußerer Veränderung. Und doch wirkt in unserem Leben der Heilige Geist und wir werden in unserem Leben eine Veränderung erfahren, sodass auch viele Menschen das sehen und spüren werden. Aber trotzdem bleibt dieses Problem der Verborgenheit bestehen bis zum jüngsten Tag. Man kann Christen rein von ihrer Gesichtsfarbe nicht von anderen Menschen unterscheiden. Wir stehen hier tatsächlich vor einem heiklen Punkt in unserer gegenwärtigen Diskussion. Für uns Menschen, postmoderne Menschen, Menschen in dieser Epoche der Postmoderne, da ist nur das wahr, was wir erleben können. Wir betrachten, wir akzeptieren nur das als wirklich, was wir erleben und erfahren können. Alles andere betrachten wir nicht als wirklich, betrachten wir nicht als gültig. Hans-Joachim Eckstein hat es mal in einem Satz formuliert, den ich mir aufgeschrieben habe. Er sagte, unser neuzeitliches Problem ist die Fixierung auf die Phänomene, das, was man sehen kann, das, was man spüren kann. Die Reduzierung auf das unmittelbar Wahrnehmbare und das Diktat der Wirklichkeit. Alles andere akzeptieren wir nicht als wahr, akzeptieren wir nicht als wirklich. Aber die Frage, ob man etwas erleben kann, spüren kann, sehen kann, ist in der Bibel eigentlich eine sehr zweitrangige Frage, eine sehr nebensächliche Frage. Die entscheidende Frage ist immer, wie sieht Gott mein Leben? Was sieht Gott in meinem Leben? Und Gott sieht viel mehr als das, was wir sehen können. Gott spürt in unserem Leben sehr viel mehr als das, was wir spüren können. Und der Heilige Geist gibt mir die Gewissheit der Liebe Gottes, selbst dann, wenn ich in meinem Leben vielleicht viel weniger sehen kann, als ich gern sehen würde. Der Heilige Geist gibt mir die Gewissheit der Liebe Gottes, auch da, wo ich vielleicht sinnlich nicht so viel erlebe, wie ich es gern tun würde. Eine vorletzte Frage. Gibt es ein Christsein plus bzw. ein mehr und ein besser durch den Heiligen Geist? In der Gegenwart entsteht manchmal der Eindruck, dass ein Christsein, das mit konkreten, sinnlichen, spürbaren Erfahrungen der Wirkung des Heiligen Geistes aufwarten kann, ein besseres und ein höheres Christsein wäre. Das ist aber nirgendwo in der Bibel der Fall. Zum Christsein genügt die Gnade, die Charis. Die Gnade, die uns Gott durch die Vergebung der Schuld gewährt. Allein deine Gnade genügt. Und dann gibt es das Charisma, die Gnadengabe, die Gott mir schenken kann, Gott mir schenken will, die Gott einem Menschen schenken wird in unterschiedlichen Maßen. Aber er muss nicht allen alles schenken. Das Charisma macht mich aber nicht zu einem besseren Christen. Was mich zum Christen macht in der Vollgültigkeit von Gottes Heil, das ist die Charis, die Gnade, die genügt. Der Heilige Geist schützt uns auch nicht vor den Problemen des Lebens. Der Geist befreit uns nicht von der Sterblichkeit, nicht von der Vergänglichkeit, nicht von der Krankheit, nicht von Leid, nicht von Verfolgung, aber er tröstet, erfüllt und ermutigt uns inmitten von Sterben, von Krankheit, von Leid und Verfolgung, mittendrin. Eine letzte Frage. Welche Rolle spielen eigentlich die Gaben des Geistes? Im Neuen Testament gibt es drei Briefe, in denen die Geistesgaben bzw. die Charismen eine besondere Rolle spielen. Das ist einmal der Römerbrief, es ist zweitens der erste Korintherbrief und es ist der erste Petrusbrief. In diesen drei Briefen schreiben die Autoren Paulus und Petrus von besonderen Geistesgaben. Gaben, die Gott einem Menschen schenken kann und schenken möchte. Und nun ist wichtig, dass wir die Dinge richtig einordnen. Im Römerbrief und im ersten Petrusbrief geht es dabei in aller Regel um sehr unspektakuläre Dinge. Wenn ihr das mal lesen wollt, Römer 12, 3 bis 8 und 1. Petrus 4, 10 bis 11. In diesen Texten geht es um relativ unspektakuläre Gaben. Lediglich im ersten Korintherbrief kommt Paulus auf besondere, außergewöhnliche Geistesgaben zu sprechen, vor allem auf die Zungenrede. Und das ist eine gute Gabe des Heiligen Geistes. Eine Gabe, die einen im Leben ermutigen kann, die einen in der privaten Erbauung ermutigen kann und einem Gewissheit und Trost schenken kann. Aber in Korinth gab es Ärger, gab es Zoff, gab es Streit, gab es Missverständnisse um diese Gabe, weil sie als etwas Besonderes dargestellt wurde, weil sie als etwas dargestellt wurde, was man haben muss. Und wenn man es nicht hat, dann hat man zu wenig, dann hat man weniger als andere, dann ist man nicht so richtig Christ. Und Paulus sagt, da macht ihr aus einer Gabe Gottes einen Popanz, was man nicht machen sollte. Ihr übertreibt das, ihr überbewertet hier eine Gabe. Und jetzt kommt nochmal 1. Korinther 3 ins Spiel. Ich habe das vorher erwähnt. Da sagt Paulus, Leute, ihr in Korinth, ihr seid nicht geistlich. Ich muss euch mit Hip-Baby-Nahrung ernähren in theologischer Hinsicht. Ihr seid fleischlich, ihr seid nicht geistlich. Und just dieser Gemeinde mit dieser unreifen theologischen Position muss Paulus das mit den Gaben erklären. Da war viel am Laufen, viel Halligalli, viel Tralala. Und er erklärt denen, die Gaben, die ihr empfangen habt, sind gute Gaben, sind Gaben des Heiligen Geistes. Aber so wie ihr sie gebraucht, so missbraucht ihr sie. So wie ihr damit umgeht, so geht ihr falsch damit um. Ihr geht damit fleischlich um. Was auffällt bei Paulus ist, dass er im Zusammenhang mit Geistesgaben drei Dinge betont. Das erste, Demut und Bescheidenheit. Römer 12, Vers 3. Bevor er im Römerbrief auf Geistesgaben zu sprechen kommt, schreibt er diesen Vers. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand von sich halte, als mehr von sich halte, als es gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll, bescheiden, demütig von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Demut und Bescheidenheit ist die erste Voraussetzung im Umgang mit Gaben des Heiligen Geistes. Das zweite ist Liebe. Paulus traktiert die Geistesgaben im ersten Korintherbrief in satten, fetten drei Kapiteln. 1. Korinther 12 bis 14. Und mittendrin, in der Mitte dieser drei Gabenkapitel, da steht ein Liebeskapitel. Da erwähnt er die Bedeutung der Liebe und er beginnt dieses Kapitel 13 mit den Worten, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht. Wenn ich die Gabe hätte, so wie Engel zu reden, was für eine Gabe, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Hohles Geschwätz. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, was für eine Gabe. Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, Diakonie in Radikalform, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Liebe ist die zweite Grundlage neben Demut und Bescheidenheit im Umgang mit Gaben, die der Geist Gottes einem Menschen schenkt. Und der dritte Grundsatz ist die Auferbauung des Nächsten. Gaben des Geistes sind dazu da, dem anderen zu dienen, nicht mich ins Rampenlicht zu stellen, nicht selber mich zum Star zu machen, sondern dem anderen einen Dienst zu tun, damit ich ihn weiterbringe, damit ich ihn auferbaue. 1. Korinther 14, Vers 12, so auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut. Demut und Bescheidenheit, Liebe, Auferbauung dient einander mit den Gaben, die euch Gott gibt. Was Paulus unter allen Umständen vermeiden will, ist, dass einzelne auffällige Gaben des Geistes zum Herrschaftsanspruch über andere Christen und zum Maßstab echten und reifen Glaubens werden. So nach dem Motto, ich habe eine besondere Gabe, deshalb habe ich dir jetzt zu befehlen. Ich habe eine Gabe und deshalb bist du weniger Christ als ich. Das geht nicht. No go. Paulus sagt, Bescheidenheit, Demut, Liebe, Auferbauung. Das ist das Ziel der Gaben Gottes. Die Unterscheidung zwischen vollkommenen Christen, charismatischeren Christen und nur allgemein bekehrten oder normalgläubigen Christen, die führt immer nur zur Spaltung und die führt nicht in die missionarische Vollmacht, sondern nimmt einem die. Peter Kusmitsch, ein pietistischer Pfingstler aus Ungarn, der hat mal einen Satz gesagt, den ich nie vergessen habe. Er sagte mal, Charisma ohne Charakter führt immer in die Katastrophe. Charisma ohne Charakter führt immer in die Katastrophe. Jede Gabe Gottes muss von einem Gehorsam im Wort Gottes gegründet sein, sonst führt sie in die Katastrophe. Und das ist das Grundprinzip des Wirkens des Heiligen Geistes überhaupt. Der Heilige Geist führt zur Einheit der Gemeinde. In Korinth hat man gestritten, in Korinth hat man sich getrennt. Man war zersplittert in Parteien und Gott möchte Einheit haben, Paulus möchte Einheit haben. Und deshalb ermahnt er die Freunde, ordne die Dinge richtig ein. Eine Geistesgabe macht dich nicht besser, der Gehorsam macht dich besser. In dem Sinn, dass du Gott den Dienst tust, den er von dir haben möchte. Ich bin am Ende. Ich möchte euch Mut machen. Ja. Ich möchte euch Mut machen, mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes in eurem Leben zu rechnen. Ich möchte euch Mut machen, zu leben mit diesem Geist. Die Wirklichkeit dieses Geistes ist immer da, auch da, wo du sie noch nicht sehen oder spüren kannst in deinem Leben. Wenn ihr auf Gottes Wort hört, diesem Wort vertraut und Gottes Willen tut, dann ist das der Heilige Geist in eurem Leben am Wirken. Auch wenn die Sache vielleicht noch nicht so sehr spektakulär aussieht. Bleibt auf dem Weg der Gemeinschaft des Heiligen Geistes demütige und bescheidene Menschen. Bleibt in der Liebe. Seid besorgt um den Nächsten und achtet auf die Einheit der Gemeinde. Dann wird man die Früchte des Heiligen Geistes in eurem Leben sehen können. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und für diese Stunde. Gott segne euch. Applaus